Lass uns heute wieder in die Offenbarung einsteigen. Wer die Bibel zur Hand hat, darf gerne Offenbarung Kapitel 12 mit aufschlagen. Offenbarung Kapitel 12 möchte ich mit uns das ganze Kapitel lesen. Hier geht es um die Frau und den Drachen. Das heißt hier, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupte eine Krone mit 12 Sternen, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit eisernem Stabe weiden soll. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und das Weib floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hat, von Gott bereitet, damit man sie das selbst ernährt, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, die ihr darin wohnet. Wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches den Knaben geboren hatte. Und es wurden dem Weibe 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihrer Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul dem Weibe Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half dem Weibe, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, welchen der Drache aus seinem Munde geschleudert hatte. Und der Drache ergrimmte über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Die Frau und der Drache, das ist das Thema auch der heutigen Predigt. Wir kommen ja von 14 Tagen aus Kapitel 11, worin Johannes ein Messrohr bekommen hatte, den Tempel zu messen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Zugleich hatte Gott seine 2 Zeugen gesendet, in Kapitel 11 haben wir auch davon gelesen, welche für die Menschen auf der ganzen Erde ein großes Ärgernis waren, weil sie das Wort Gottes verkündigten und die Erde zugleich mit allerlei Plagen schlagen durften. Doch dann wurden sie von dem Tier, welches aus der Erde aufsteigt, überwunden und getötet, also von dem Antichristen. Doch erstaunlicherweise kam nach 3 Tagen der Geist des Lebens aus Gott wiederum in sie. Und anschließend wurden sie in einer Wolke in den Himmel aufgenommen. Und jetzt lesen wir hier in Kapitel 11 noch in Vers 14, wenn wir nochmal reinschauen. Das zweite Wehe ist vorüber und siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Jetzt schreiten wir also zu der dritten Wehephase über. Und jetzt geschieht es auch in Vers 15, dass jetzt endlich der siebte Engel in die Posaune bläst. Jetzt kommt es also dann zum siebten Posaunengericht. Vers 15 in Kapitel 11 hier, und der siebente Engel posaunte, da erschollen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Weltreich unseres Herrn und seines Gesalbten ist zustande gekommen. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Regierung angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und dass du den Lohn gebest deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und dass du die verderbest, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und großer Hagel. Also mit diesem Blasen der siebenten Posaune geschieht etwas ganz Besonderes. Im Himmel wird der Tempel geöffnet. Man sieht hinein ins Allerheiligste, wo auch die Bundeslade steht. Bundeslade steht in ganz besonderem Bezug zu Israel. Israel musste die Bundeslade erstellen. Natürlich war das auf Erden ein Abbild von dem Himmlischen. Aber jetzt auf einmal wird der himmlische Gottesdienst geöffnet. Und mit dem Blasen der siebenten Posaune kommen wir jetzt auch in die zweite Hälfte dieser siebenjährigen Trübsalzeit. Wir kommen in die zweite Hälfte der siebenjährigen Trübsalzeit, in die zweiten dreieinhalb Jahre. Und genau in dieser zweiten Hälfte der Trübsalzeit werden jetzt mehr und mehr die restlichen Machtfragen geklärt. In Kapitel 11, Vers 15 haben wir es gerade gelesen. Und der siebente Engel posaunte und da erschollen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Weltreich unseres Herrn und seines Gesalbten ist zustande gekommen. Und es wird jetzt mehr und mehr in Bewegung kommen. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also diese Weltzeit, in der wir uns momentan noch befinden, die wird ihr Ende nehmen. Und ganz deutlich in der zweiten Hälfte dieser Trübsalzeit. Das Reich unseres Herrn muss hier jetzt bald in Erscheinung treten. Doch was muss noch geschehen? Das, was der Herr Jesus sagte, bevor er den Weg ans Kreuz auf sich nahm. Er sagt in Johannes 12, Vers 31, jetzt ergeht ein Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das allererste, was der Herr dafür tun musste, war ans Kreuz zu gehen. Natürlich in diese Welt eingeboren werden und dann durchhalten bis hin zum Kreuz. Bis zum bitteren Tod ans Kreuz. Und dort sein kostbares Blut vergießen für viele, zu einer Erlösung für viele. Und um den Fürst dieser Welt ein für alle Mal zu besiegen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Fürst dieser Welt, der muss weichen. Spätestens dann, wenn der Fürst des Lebens und des Friedens in Erscheinung tritt, wenn er leibhaftig in diese Welt wiederkommt. Und was ist nach Gottes Ratschluss noch entscheidend? Gott wird nach der Zeit dieser Gemeinde dann auch wieder Israel einsetzen. Diesen einen Heilskörper, der jetzt so ganz beiseite steht, schon fast 2000 Jahre. Viele denken gar nicht mehr, dass Gott noch irgendwas mit Israel tun würde. Aber wir müssen sehr viel schauen auf Israel. Ich kann es immer wieder nur erwähnen. Der Heilskörper, der fast 2000 Jahre einfach in die Ecke gestellt worden ist. Und sowas kann Gott auch tun, ja. Aber diesen Heilskörper, wird Gott hier wieder ganz besonders in Erwägung ziehen, und da kommen wir auch gleich noch drauf, und wird ihn wieder einsetzen. Aber wenn Gott mit Israel solches getan hat, beinahe 2000 Jahre jetzt beiseite gesetzt, und die Bibel sagt, wir sollen von Israels Fehler lernen, dann müssen wir die Augen aufmachen, liebe Geschwister. Wir dürfen nicht den gleichen Weg gehen und dieselben Fehler machen wie Israel. Was war das Schlimmste von Israel? Sie haben ständig gemurrt gegen Gott. Sie sind ständig eigene Wege gegangen, haben nicht Gottes Willen gesucht, sie waren ungehorsam, sind nicht nah bei Gott geblieben. Und Gott hat immer wieder Propheten eingesetzt, hat immer wieder gerufen, kommt doch wieder zurück, geht doch wieder den Weg mit mir, geht nicht auf Abwegen. Aber wie selten haben sie wirklich richtig auf Gott gehört. Aber wenn ein Volk nicht mehr mit Gott gehen will, was soll Gott mit so einem Volk tun? Er hat viel Geduld und viel Ausdauer, aber irgendwann sagt er, ich lasse jetzt laufen. Und dann kommt der Feind und nimmt das Land ein. Wenn wir das so machen, wie das Israel auch gemacht hat, wir sind ständig unzufrieden mit dem, was Gott uns gibt und schenkt und so, wie er uns mit uns umgeht, da hat Gott keine Freude in uns. Und wenn wir dann noch nicht mal auf Gott richtig hinhören, ja, ein schöner Gottesdienst, ja, aber sonst, wenn wir nicht wirklich ernstlich versuchen, Gottes Wort in unserem Leben umzusetzen und Gott Gehorsam leisten, dann kann Gott mit dir und mit mir nichts anfangen. Und wenn es ganz schlimm wird, dann werden wir richtig unbrauchbar für ihn. Und er lässt uns einfach laufen. Er lässt uns einfach laufen. Ja, mach du mal, bis du im Schweinetrog landest. Aber wenn wir solches tun, das hat halt immer Folgen. Es ist nachher nichts mehr so, wie es vorher war. So war es auch bei Israel. Es war nachher nie wieder so, wie es am Anfang war. Die Sünde hat halt immer ihre Folgen. Und was ist bei uns? Gott möchte dir und mir wirklich viel Lohn zukommen lassen. Steht ja auch hier. Mein Lohn mit mir. Aber wir können auch unseren Lohn, ja unser himmlisches Erbe, wirklich kaputt machen. Es wird uns nicht einfach so billig in den Schoß gelegt. Und wenn man so in die Gemeinde hineinschaut, auch in unsere Gemeinschaft hier, da liegt so vieles brach. Und wir müssen uns wirklich ernstlich prüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Prüfe dich mal ernstlich vor dem Herrn, ob du da bist, wo dich der Herr haben will. Und ob du das tust, was der Herr von dir will. Wenn man heute auf die Kinder Gottes schaut, dann sieht man dasselbe Phänomen wie damals zur Zeit der Richter. Zeit der Richter, das ist ein ganz bekannter Vers, sogar der Schlüsselvers, so wie wir das ja auch damals in der Bibelschule angeschaut haben. Aber dort heißt es, zu jener Zeit war kein König in Israel und ein jeder tat, was ihn recht dünkte. Ganz genau so ist es heute in der Gemeindezeit. Ein jeder tut, was ihn recht dünkt. Ja, für Gott brauchen wir nicht verbindlich sein. Ja, ich lebe halt den Glauben so, wie ich das denke. Möchte Gott es so? Niemals. Wir wissen auch aus Jesaja 53, Vers 6, ganz bekannter Vers. Jesaja musste sagen, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Ein jeder geht einfach so seinen Weg. Ja, vielleicht irgendwo der Herr schon. Aber dann gilt auch das, was hier im Vorspann steht. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Frage, tust auch du nur, was dich recht dünkt? Gehst auch du nur dem auf den Weg, der dir gerade mal gefällt? Und Gott muss quasi noch hinterherkommen, oder wie ist das? Hoffentlich nicht. Mach es nicht so wie Israel. Ich möchte uns heute aufrufen, Buße zu tun und umzukehren, solange es noch Zeit ist. Suche das, was dem Herrn gefällt. Heute gibt der Herr noch Gnade dafür. Nun, in unserem heutigen Text, da sehen wir ein großes Zeichen am Himmel. Wenn wir hier wieder auf Kapitel 12 zurückkommen, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, das Zeichen im Himmel. Wir fragen uns, was ist das für ein Zeichen, das uns Johannes hier beschreibt? Aber er beschreibt uns das ja in sehr präziser Weise. Wir sehen in diesem Zeichen eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist und der Mond ist unter ihren Füßen. Auf ihrem Haupt hat sie eine Krone mit 12 Sternen. In Vers 2 lesen wir, dass sie schwanger ist und in Wehen und Schmerzen der Geburt sogar schreit. Und in Vers 4 finden wir diese Frau wieder, dass der Drache vor dieser Frau stand, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie es geboren hat. In Vers 5 lesen wir dann, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit eisernem Stabe weiden soll, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. In den Versen 13 bis 18 lesen wir dann, dass die Frau fortwährend von dem Drachen verfolgt wird. Immer gibt es Probleme mit diesem Drachen. Über dieses Zeichen im Himmel, da wurde auch schon viel gerätselt und viele Ausleger haben schon gefragt, ja, wer ist denn diese Frau? Wer könnte diese Frau sein? Manche meinten, ja, das wird noch die Gemeinde sein, die vielleicht derzeit noch auf Erden ist. Ich meine, wir haben schon festgelegt, dass hier die Gemeinde keinesfalls mehr auf der Erde sein wird. Manche haben schon gerätselt, ja, dann muss es ja vielleicht Maria sein, welche den Sohn Gottes geboren hatte. Vielleicht ist das die Frau, die hier gemeint ist. Aber auch das ist ein völliger Trugschluss. Niemals. Wir können beides nicht sehen oder auch andere Möglichkeiten auch nicht in Erwägung ziehen. Wir wollen auch dieses Zeichen, das Johannes hier uns beschreibt, nicht eigenwillig nach unserem Gutdünken auslegen, sondern wir müssen den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift betrachten. Und wenn wir das tun, dann erkennen wir, dass hier niemand anderes gemeint sein kann als der Heilskörper, den Gott nun bald wieder einsetzen wird. Dass niemand anders als das auserwählte Volk Israel gemeint ist. Israel wird nun von Gott wieder hervorgeholt und auch wieder entsprechend eingesetzt. Das ist der Anfang, den wir hier sehen. Jetzt tritt hier Israel wieder in Erscheinung. Und wer Bibelkenner ist, der weiß, das Alte Testament, das zeigt uns sehr oft, dass Israel als Frau erwähnt wird. Zum Beispiel lesen wir im Buch Jesaja, Kapitel 54, dass sich Gott selber als Ehemann ausgibt, oder als Eheherr. Jesaja 54, Vers 5. Hier heißt es von Gott selbst, denn dein Eheherr ist dein Schöpfer, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser, der Heilige in Israel, wird Gott der ganzen Erde genannt. Gott selbst gibt sich als Eheherr für Israel aus. Er ist der Eheherr Israels. Oder wenn wir dann in Jeremia 31, Vers 32 lesen, wo es eben auch, wo man sieht, dass der Herr sich dieses Volk angetraut hat, Jeremia 31, Vers 32, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tage, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen, denn sie haben meinen Bund gebrochen und ich hatte sie mir doch angetraut, spricht der Herr. Es war sein angetrautes Volk. Auf der anderen Seite wissen wir, wie oft auch die Propheten und die Schriften im Alten Testament von einer ehebrecherischen Frau sprechen. Zum Beispiel Hesekiel, das ist nur eine Stelle. Hesekiel 16, 32. O du ehebrecherische Frau, welches anstatt ihres Ehemanns Fremde annimmt. Gott bezieht es immer in Bezug auf eine Ehe. Oder wir müssen ja nur daran denken, was der Herr Jesus selber sagte, als er nach Israel gekommen ist, als er in seinem Eigentum war. Was musst du sagen zu diesen religiösen und schriftgelehrten Menschen? Das böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Ein ehebrecherisches Geschlecht, und das sagt der Herr Jesus mehrmals in den Evangelien. Gott selbst hat sich mit Israel in ein Eheverhältnis hineingegeben. Es ist die Frau, die uns hier begegnet, in Offenbarung Kapitel 12. Es ist die Frau, die er sich genommen hat. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite den Heilskörper Gemeinde sehen. Was ist eine Gemeinde? Ist die Gemeinde vermählt mit dem Herrn? Nein. Die Gemeinde ist momentan die Braut des Herrn Jesus. Wir sind die Brautgemeinde. Die Vermählung mit dem Bräutigam, die wird erst noch stattfinden, wenn wir bei ihm sind. Wenn seine Gemeinde bei ihm ist. Und dieses wunderbare Ereignis, das finden wir dann auch noch in der Offenbarung. Ja, das ist einfach eine Freude. Kommen wir nun wieder zu dieser Frau, worin wir Israel sehen. In Vers 1 haben wir gelesen, dass sie auch mit der Sonne bekleidet ist. Was bedeutet das? Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist. Israel also, mit Sonne bekleidet. Wir sehen, dass diese Frau mit höchster Herrlichkeit bekleidet ist. Wenn wir heute auf Israel schauen, dann sehen wir, wie Gott mit diesem Volk arbeitet, aber viel Herrlichkeit sehen wir nicht an diesem Volk. Das sieht man Israel momentan nicht an. Doch Israel wird mit Gottes Herrlichkeit wieder bekleidet werden. Das ist eigentlich die Stellung, die Israel heute noch vor Gott hat. Aber der Zustand sieht ganz anders aus. Doch auch auf der Erde wird die Herrlichkeit Gottes wieder offenbar werden an diesem Volk. Und es wird ja über die ganze Erde erstrahlen. Israel wird zum Licht für die Heiden werden, wenn es von Neuem geboren ist. Und wenn Jesus Christus von Jerusalem aus über die ganze Welt seine Herrschaft aufgerichtet hat. Wir lesen auch von dieser Frau, dass der Mond unter ihren Füßen ist. Dies könnte aufzeigen, dass diesem Volk durch die Herrschaft Jesu alles zu Füßen liegen muss. Wenn wir auf die Geburtswehen dieser Frau sehen, dann müssen wir erkennen, dass hier eine Geburt am Werk ist, dass dieses Volk Schmerzen hat und es wird auch wirklich schreien und rufen zum Herrn in diesen Wehen der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Wir wissen ja auch, dass es die Drangsal Jakobs genannt wird. Und es ist viel Bedrängnis da. Und es muss das geschehen, was wir aus Sacharja 12, Vers 10 kennen, dass der ganze Überrest Israels von Neuem geboren werden muss. Es ist vielleicht so, wie wenn ein Mensch von uns heute erkennt, aha, in meinem Leben ist nicht so ganz alles in Ordnung. Und jetzt arbeitet immer mehr der Geist Gottes an einem Menschen und er zeigt einem die Sündhaftigkeit auf. Und man kommt immer mehr in Unruhe. Und es arbeitet an einem. Und irgendwann arbeitet es so weit an mir, das kann ich von meinem eigenen Leben, von meiner eigenen Bekehrung berichten, bis ich ausgebrochen bin in Weinen und Schreien und habe den Herrn angerufen, dass er mir meine Sünden vergibt und mich zu seinem Kind macht. Und ganz genau so etwas muss im ganzen Volk Israel geschehen. Die ganze Nation Israel muss von Neuem geboren werden. Da wird nicht der Einzelne zum Glauben kommen, nein. Da wird die ganze Nation auf einmal geboren werden. Und die liegt hier, wie immer sagt, diese Frau, die liegt in Wehen. Und dann wird es geschehen, wenn der Herr kommt. Aber über das Haus David und über die Einwohner Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Sacharja 9, Vers 10 sagt uns, und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also das ist die eine Seite, die wir hier sehen von dieser Frau, dass die in Wehen liegt. Aber das hat auch noch eine andere Seite. Wir wissen, dass auch aus Israel der Herr Jesus hervorgegangen ist. Und das hat schon mit dem ersten Buch Mose etwas zu tun. Diese Verheißung auf den Erlöser hin. Und Israel hatte ständig einen Kampf mit Satan. Weil Satan ganz genau wusste, aus diesem Volk wird der Erlöser hervorgehen, der Messias. Wir wissen, was Gott zur Schlange gesagt hat in 1. Mose 3 nach dem Sündenfall. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten, dir, der Schlange, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, der Teufel hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht und hat ihn durchstochen. Diese Verheißung, die Gott hier gegeben hat nach dem Sündenfall, die er hier dem Satan kundgetan hat, die ging von Adam an über Abraham. Abraham hat ja die Verheißung bekommen, dass er ein besonderes Volk aus ihm hervorgehen wird. Es ging über David, von Geschlecht zu Geschlecht im Volke Israel, bis hin zu Jesus Christus, der aus diesem Geschlecht hervorging, aus Israel. Von ihnen stammt im Fleische nach Christus, der da ist über allen hochgelobter Gott in Ewigkeit. Römer 9, Vers 5. Und diese Frau, die hat das Kind geboren, wie es hier heißt in Vers 4 hier, oder in Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit eisernem Stabe weiden soll. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Hochinteressant. Ein Teil von dieser Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Der Jesus kam in sein Eigentum und er hat sich am Kreuz dahingegeben und er wurde in den Wolken des Himmels emporgehoben, entrückt und ist jetzt zu Rechten des Vaters, zu Gott und zu seinem Thron. Aber wir wissen, dass er wiederkommen wird, das andere wird noch geschehen. Und dazu liegt jetzt Israel wiederum in Wehen, weil der Messias zu diesem Volk wiederkommen soll. Dann wird das in Erfüllung gehen, was hier weiterhin in Vers 5 steht, der alle Heiden mit eisernem Stabe weiden soll. Der Jesus, der wird ein korrekter Herrscher sein. Er wird ein Friedensfürst sein. Aber es wird auch alles ganz genau geordnet sein. Alles muss sich auf ihn hin zubewegen. Und deswegen ist auch der Drache, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, immer daran interessiert. Schon von Anfang an, von Adam an, bis hin zu Jesus Christus, immer hat er versucht, diese Linie abzuschneiden oder Israel zu zerstören. Und deswegen war es auch so fatal, wenn Israel nicht gehorsam war, dass fast der Teufel ja gesiegt hätte. Wir kommen nachher noch näher darauf. Aber wir kommen jetzt zunächst zu diesem anderen Zeichen, das wir hier noch lesen. In Vers 3 und 4. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, das andere Zeichen im Himmel. Johannes berichtet uns hier, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind verschlänge. Oh ja, da hat der Drache darauf gewartet, dieses Kind zu verschlingen. Johannes sagt, siehe, ein feuerroter Drache. Und wir sehen niemanden anderen darin als Satan selbst. Wenn wir heutzutage dran denken und in die Spielwarengeschäfte oder in die Schaufenster reinschauen oder auch in die Zeichentrickfilme in den Medien, wenn da manchmal was läuft, wie verniedlicht werden heute Drachen und Monster, solche Dinge. Das ist scheinbar alles Kinderspielzeug geworden. Satan ist es heute in seiner List gelungen, den Drachen als ein nettes Fabelwesen zu verniedlichen. Niemand mehr denkt irgendwo, dass da was mit Satan oder Dämonen in Verbindung stehen könnte. Auch nicht mit diesen Monsterwesen, die immer mehr aufkommen. Doch die Bibel, die zeigt uns in aller Klarheit, dass der Satan selbst der Drache ist. Die alte Schlange. Die Bezeichnung Drache steht ja für Bosheit und für unerbitterlichen Hass des Teufels auf Gott und auf Gottes Volk. Der feuerrote Drache symbolisiert auch die mörderische Aktivität des Feindes Gottes. Zudem hat er 7 Köpfe und 10 Hörner, wie er uns hier beschrieben wird. Was hat das zu bedeuten? Wir können ziemlich sicher sein, dass diese Köpfe 7 Reiche von 7 Königen darstellen. Denn im Laufe der Geschichte gibt es 7 maßgebliche Reiche oder Könige, welche tatsächlich Israel ausrotten wollten. Und Satan hat es immer geschafft, diese Reiche dazu zu gebrauchen. Wir müssen immer bedenken, dass Satan auf das Volk Israel einen außerordentlichen Hass hat. Das erleben wir sogar heute schon, wenn wir auf Israel schauen. Israel ist nicht beliebt in dieser Welt. Warum hat Satan so einen außerordentlichen Hass auf Israel? Das ist gar keine Frage. Weil es auch heute noch Gottes auserwähltes Volk ist. Und weil aus diesem Volk der Messias hervorgehen sollte und dann auch hervorgegangen ist und weil der Messias auch wieder in dieses Volk kommen wird. Wenn wir die Geschichte Israels überblicken, dann ist es eigentlich ziemlich leicht, diese verschiedenen Nationen zu erkennen, die Israel hassten und auch vernichten wollten. Diese 7 Köpfe, die wir hier an diesem Drachen sehen. Wen sehen wir denn als erstes? Das ist ganz einfach. Wir sehen als erstes Ägypten. Pharao wollte dieses Volk nicht ziehen lassen. Israel sollte in der Gewalt von Pharao bleiben. Pharao ist eigentlich auch ein Bild für die Welt oder auch direkt für Satan. Satan tat Israel Gewalt an, misshandelte und unterdrückte es. Und prinzipiell hatte Israel eigentlich keine Überlebenschance mehr, spätestens dann, als Pharao befohlen hatte, alle neugeborenen Knaben zu töten, weil das Volk dermaßen gewachsen ist und Ägypten überwuchert hat. Schon allein in dieser Zeit hatte Israel eigentlich keine Chance zu überleben. Und es war ein einziges Wunder Gottes, dass dieser Mose in dem kleinen Kasten überlebte, der da in den Nil reingeschoben worden ist, ins Schilf. Und Gott ihn als Werkzeug gebraucht hat, um dieses Volk aus Ägypten herauszuführen. Ein Wunder Gottes. Das zweite war dann Assyrien, welches durch Sanherib präsentiert wurde. Später, wissen wir auch, wurde auch Juda von Babylon weggeführt. Das vierte Reich war Medo-Persien mit Ahasveros. Das fünfte Reich war Griechenland mit Antiochus Epiphanes. Das sechste Reich war da, als der Herr Jesus in sein Volk kam, das Römische Reich mit all ihren römischen Kaisern, damals auch Augustus und auch unter anderem der König Herodes, welcher ja nach der Geburt des Herrn Jesus diesen grausamen Kindermord befohlen hatte. Schon da war eigentlich schon wieder keine Chance, dass dieses Kind überhaupt noch am Leben bleiben kann. Satan versuchte sofort, dieses Kind zu verschlingen, wenn es geboren wurde. Bei jedem dieser Reiche hatte es der Drache versucht, das Volk Israel auszurotten und das Kommen des Messias zu verhindern. Ein Reich fehlt uns noch von diesen 7 Köpfen, das 7. Reich. Was ist das? Dieses Reich, das wird erst noch in Erscheinung treten. Es wird das Reich des Antichristen sein. Es ist das Reich des Tieres, wovon wir auch das nächste Mal in Offenbarung 13 lesen. Es ist das Reich, das ja während der Trübsalzeit enorm dominiert, vor allem in der zweiten Hälfte. Es wird in seiner Bosheit und in seiner gegen Israel gerichteten Grausamkeit alle anderen Reiche übertreffen. Ganz bestimmt. Und hierin hat der Drache nochmals eine letzte Gelegenheit, um Israel auszulöschen. Und wir wissen das aus den Prophetien. Diesbezüglich wird der Drache alle Nationen in Bewegung setzen. Alle Nationen gegen Israel. Und wir müssen uns da nicht mehr fragen, warum Israel heute einer der unbeliebtesten Staaten in der Welt ist. Und die ganze arabische Welt macht sich ja momentan ringsum auf. Wir wissen momentan noch nicht genau, warum diese ganzen Regierungsstürze geschehen. Aber es ist schon sehr, sehr naheliegend, dass es auch damit zu tun hat, dass sich alle gegen Israel aufmachen werden. Zumindest gab es in diesem Frühjahr schon eine Umfrage oder Anfang des Jahres, welche auch Topic veröffentlicht hat. Da ging es darum, wer laut dieser Umfrage momentan das beliebteste Land auf der Welt ist. Zu meiner Überraschung stand da drin Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Deutschland das beliebteste Land auf der Welt ist. Wer ist das unbeliebteste Land auf der Welt? Das ist Israel. Israel ist das unbeliebteste Land auf der Welt. Wir wundern uns, dass Deutschland noch das beliebteste Land ist, wo doch Deutschland derzeit Israels engster Verbündeter ist. Wir tun auch gut daran, wenn das so bleibt. Wir haben uns genug versündigt im Dritten Reich. Nun müssen wir nochmals auf diesen Drachen schauen. In Vers 3 lesen wir noch, dass er 10 Hörner hat. Für was steht ein Horn? Ein Horn steht in der Heiligen Schrift allgemein für Macht. Und wenn wir hier von 10 Hörnern lesen, 10 steht allermeist in Bezug auf die Nationen. Und hierin sehen wir eben wiederum die volle Entfaltung satanischer Macht in den Regierungen dieser Welt. Wenn Satan die Nationen verbündet, sich gegen Israel aufzumachen. Ja, Satan, der darf wirklich nochmal so richtig auftrumpfen in diesen letzten 3,5 Jahren. Bevor er dann von dem Herrn Jesus durch seine Erscheinung und durch das Hauch seines Mundes vernichtet wird und dann ja auch für 1000 Jahre gebunden und eingesperrt wird. Ja, wir sehen noch, dass der Drache mit einem Schwanz, einen Schwanz hat, der den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich zog und auf die Erde warf. Ist auch wieder eine Frage, was das zu bedeuten hat. Sind es wirklich die Sterne des Himmels oder ist es nur ein Bild auf etwas? Es ist sehr naheliegend, dass hier Engel gemeint sind. Dass es Engel sind, die Satan hier mit auf die Erde genommen hat. Satan selbst, der wird ja als Morgenstern bezeichnet, in Jesaja 14, Vers 12. Und diesbezüglich können wir ziemlich sicher sein, dass hier mit den Sternen Engel gemeint sind. Und wir wissen, dass Satan eine Vielzahl von Engeln mit sich gerissen hat ins Verderben. Engel, die mit ihm gefallen sind, dass heute die Dämonen sind. Wenn das tatsächlich der dritte Teil der Engel wäre, könnte es nicht 100% sagen. Aber wenn es so wäre, die Satan mitgerissen hat, der dritte Teil der Engel, dann können wir uns ein kleines Bild davon machen, was Satan für einen Schaden im Himmel angerichtet hat. Und welch ein Heer von Dämonen dem Satan heute zu Diensten steht. Und überall treiben sie ihr Unheil. Heißt ja auch im Folgetext, der den ganzen Erdkreis verführt. Das wird erst in den 3,5 Jahren noch völlig eintreten. Aber was tut er heute schon alles? Was tun heute schon seine Helfershelfer, die Dämonen? Überall treiben sie ihr Unheil. Wir sehen diese Mächte zwar nicht, aber wir sehen, was für Auswirkungen das alles hat. Und liebe Geschwister, wir müssen uns ständig darauf stützen, was uns die Bibel sagt. Ja, das sind irgendwelche Menschen, die irgendwas tun. Oder das sind ja da irgendwelche Fanatiker, die irgendwas machen. Oder, ja, jetzt hat mich der oder jener wieder beleidigt. Nee, wer steht denn wirklich dahinter? Das ist der Teufel und seine Dämonen, der den ganzen Erdkreis durcheinander bringt und dich und mich auch immer wieder irgendwo hineinreißen will. Paulus sagt in Epheser 6, ihr kennt die Stelle, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand zu halten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut. Das sind nicht die Sichtbaren, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind die Mächte, die uns zu schaffen machen. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. da müssen wir uns darauf stützen. Und das müssen wir vor Augen haben. Es ist nicht Fleisch und Blut, sondern es sind die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistlichen Mächte der Finsternis, der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir müssen uns als Kinder Gottes immer darüber bewusst sein, dass Satan und seine Dämonen immer dahinter stecken. Und über ein noch etwas müssen wir uns bewusst sein. Möchte Satan jemals entdeckt werden? Nee, der hält sich immer schön im Hintergrund. Ja, der möchte ja nicht entdeckt werden. Der möchte auch ja nicht, dass heute über ihn gepredigt wird oder dass etwas von ihm erwähnt wird. Nein, der möchte ja nicht erkannt werden. Satan und seine Dämonen, die möchten immer unentdeckt bleiben. Es ist auch ihr Ziel, uns gegeneinander irgendwo aufzureiben oder Geschwister auseinanderzutreiben, einen Keil zwischen uns zu schieben. Oh, wie oft hat es Satan schon geschafft. Es ist auch das Ziel Satans und seiner Dämonen, dass Gemeindebau verhindert wird. Ja, dass auch Gemeinden gespalten werden. Und wie schön ist es für Satan, wenn Gemeinden fallen und zerstört werden. Denken wir nur daran, wie wir als Kinder Gottes von Satan gehasst werden. Wir sind ja sein Eigentum und sein Volk heute, inmitten dieser Welt und Zeit. Was meint ihr, wie sehr es der Satan hasst, wenn wir heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt sind? Was meint ihr, wie sehr es Satan hasst, wenn er einen Einzelnen sieht, der sich aufmacht, in den Gottesdienst zu gehen? Oder was meint ihr, wie sehr es Satan hasst, wenn wir dieses Wort hochhalten, es heute Morgen im Mittelpunkt haben? Oder was meint ihr, wie sehr es der Satan hasst, wenn wir hier in den Bibelstunden zusammenkommen, wenn wir Gebetszeiten abhalten? Was meint ihr, wie sehr es der Satan hasst, wenn wir versuchen, nach Gottes Maßstäben zu leben? Wenn wir nach Gottes Maßstäben inmitten dieser Welt leben und den Namen Jesus den Menschen bringen und das Evangelium Gottes. Was meint ihr, wie sehr es Satan hasst, wenn wir in der Wahrheit wandeln? Da er doch selbst der Lügner von Anfang an ist und Gottes Kinder im Licht wandeln sollen, wahrhaftig sein sollen, aufrichtig sein sollen. Wie traurig ist es, dass viele Kinder Gottes tatsächlich bereit sind, sich immer wieder Satan zu fügen, mehr auf ihn hören als auf Gott, sich diesem Weltlauf gleichstellen. Ja, was Gott sagt, ist nicht so wichtig. Das sagt nämlich der Satan zu dir. Gott sagt was anderes. Nicht umsonst sind wir hier Fremdlinge auf Erden. Und Gott lässt es ganz bewusst zu, dass wir in diesen Kampf hineingenommen werden. Gott lässt ganz bewusst Satan heute auch in dieser Macht. Warum? Dass er sieht, ob du wirklich mit dem Herrn gehst oder nicht. Wir müssen uns nämlich bewähren in dieser Zeit und Welt. Nicht umsonst sind wir in diesen Kampf eingebunden, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Denn er ist ja dieser Sohn, der von dieser Frau geboren wurde. Der Messias, der Erlöser, und jetzt gehören wir zu ihm. Und das ist für Satan ein furchtbares Ärgernis. Und deswegen möchte er keinen loslassen von dieser Welt. Er möchte die Menschen gefangen halten in seiner Macht. Darf ja keiner zu diesem geborenen Kind übertreten. Doch wir sehen heute nicht nur ein Zeichen im Himmel oder den Kampf auf Erden, sondern wir sehen auch einen Kampf im Himmel in unserem heutigen Text. Der erste Punkt war das Zeichen im Himmel, der zweite Punkt ein anderes Zeichen im Himmel und der dritte Punkt ist der Kampf im Himmel. Bisher hatte Satan bis zu einem gewissen Bereich im Himmel immer noch Zutritt. Wir gehen nicht davon aus, dass er direkt vor den Thron Gottes treten konnte, aber er hatte immer noch einen gewissen Zutritt bis heute. Und was tut er dort? Er tut etwas ganz Schlimmes. Er verklagt dich und mich noch vor Gott. Er verklagt nämlich diejenigen, welche zu Gott gehören. Die Frage, was gibt es denn für Klagen gegen die Kinder Gottes. Was hat Satan da vor Gott vorzubringen? Satan, der hebt sofort den Zeigefinger und sagt, schau mal, Gott, hier ist dein Kind, was macht denn das wieder? Satan beobachtet uns sehr wohl und zeigt es Gott auf, wenn wir nicht in der Wahrheit wandeln, wenn wir nicht in seinen Wegen wandeln. Ach, schau mal, das will ein Kind Gottes sein. Wir wissen ja bereits aus dem Buche Hiob, ich habe es auch in den vorhergehenden Predigten mal erwähnt, dass Satan auch bereits in der Zeit Hiobs die Erde durchstreift hat. Und dabei hatte Gott seinen Knecht Hiob so hochgehalten. Schau doch mal auf Hiob, gegen den kannst du bestimmt nichts sagen. Doch Satan, der war so listig und forderte Gott heraus wegen Hiob. Und Gott ließ es zu, ja. Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste ihn selbst an und sein Fleisch, so wird er dir sicher ins Angesicht den Abschied geben. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone seines Lebens. Das war auch letztendlich das Einzigste, was Hiob noch davongetragen hat, das Leben. Und wir wissen, was Hiob alles mitmachen musste. In Sack und Asche saß er da, voller Krankheit und Geschwüren. Und Satan, der hätte am Ende noch darüber gelacht, wenn Hiob sich gänzlich von Gott abgewendet hätte und Gott den Abschied gegeben hätte. Wie sehr muss sich Gott freuen über jeden, der treu zu ihm steht. Satan legt uns Schlingen und Fallstricke in den Weg, dir und mir. Versucht uns ständig zu Fall zu bringen und seine List ist unausgesprochen groß. Und wenn wir gefallen sind, was tut er dann? Ha, schau mal da, dein Kind, Gott. So lebt er mit dir. Dann verklagt er uns noch zusätzlich bei Gott. Zuerst zu Fall bringen und dann verklagen. Merken wir uns, das, was wir tun, das ist weder vor Satan noch vor Gott verborgen. Wir sehen manche Bibelstellen auch im Neuen Testament. Nicht umsonst sagt auch Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus, im Unterrichten zeige Unverfälschtheit, Würde, gesunde, untadelige Rede. Warum? Damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Titus 2, Vers 8. Der Widersacher sucht nämlich ständig irgendwas Schlechtes von uns zu sagen, damit der Widersacher beschämt werde. So sollen wir wandeln, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Können wir das auch? Und so verhalten und so im Willen Gottes leben, dass der Widersacher beschämt wird und nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Ich hoffe es für uns alle. Denn dies wird auch für den himmlischen Vater sicherlich eine Freude sein, uns so zu sehen und wenn der Satan nichts gegen uns zu sagen weiß. Doch wir dürfen auch über alle Maßen froh sein, dass es noch jemanden im Himmel gibt. Es gibt nämlich nicht nur einen Verkläger im Himmel, wir wissen das. Sondern wir als Kinder Gottes, wir haben auch einen Fürsprecher vor dem Vater. Wer ist das? Niemand anders als der Herr Jesus. Der wahre hohe Priester, der die Seinen vertritt. Lob und Dank sei ihm. Durch ihn ist Gott für uns. Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Letztendlich ist doch Gott immer auf unserer Seite. Welch ein Trost für uns als Kinder Gottes. Doch nun schauen wir noch kurz auf diesen entscheidenden Kampf im Himmel. Denn langsam hat hier Satan restlos ausgedient. Gott hat ihn bisher nur noch gewähren lassen, vielleicht um uns zu läutern und zu erziehen, aber jetzt hat er dann hier im zweiten Teil der Trübsalzeit keine Aufgabe mehr im Himmel. Er braucht nicht mehr immer auf die Gläubigen noch irgendwas einen schlechten Kommentar abgeben. Irgendwann ist auch damit Schluss. Der Sieg ist ohnehin schon längst am Kreuz besiegelt. Und wir können auch einstimmen mit dem Lied von Johann Christoph Blumhardt, der es so wunderbar zum Ausdruck bringt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart daniederliegt, wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt. Löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Das war eines der Lieblingslieder von Wilhelm Busch, die er immer wieder zitiert hat. Der Sieg des Herrn. Und dieser Sieg ist am Kreuz besiegelt. Und dieser Kampf, der jetzt im Himmel stattfindet, der schafft eigentlich nur noch Klarheit darüber, über die bereits vorhandenen Machtverhältnisse. Das muss nicht neu festgelegt werden. Aber jetzt wird dem Satan endgültig der Zutritt im Himmel zu Gott verwehrt. Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wir wissen von Michael, dass er ein bedeutsamer Engel Gottes ist. Bereits im Buche Daniel sehen wir von ihm, dort wurde er also als den ersten Fürsten erwähnt oder als der große Fürst. Oder auch wenn wir in den Judasbrief hineinschauen, der Erzengel Michael. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung liegt in dem Namen Michael? Ich meine, wir haben auch einen Michael unter uns, der weiß es sicher. Michael, das bedeutet, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Und es ist schon interessant, dass gerade dieser Engel dem Satan entgegentritt und mit ihm kämpft. Wer ist wie Gott? Ist der Teufel etwa wie Gott? Das war anfangs das erklärte Ziel des Teufels, sein zu wollen wie Gott, ja. Und er hat es ja auch schon in 1. Mose 3 den Menschen eingeflößt, im Paradies. Er sagte den Menschen in 1. Mose 3, Vers 5, Gott weiß, welchen Tages ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und der Mensch ließ sich ja tatsächlich von Satan verführen. Und wir leiden bis heute unter diesem Sündenfall. Eine Katastrophe. Das Sündenproblem, dieses unsagbare Leid und all die Katastrophen, die Kriege, der Tod, der ganze Mord und Totschlag, all das Elend. Warum ist das in dieser Welt? Nur einzig darum, weil das Satan den Menschen eingeflüstert hat. Welchen Tages ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Satan trägt letztendlich an allen die Schuld. Satan ist schuld an all diesem Elend in dieser Welt. Satan ist schuld an all diesem Leid. Satan ist schuld, dass unendlich viele Menschen auch verloren gehen, ja in die Hölle wandern. Satan ist schuld, dass so viele Menschen von Gott getrennt sind. Denn er ist der Lügner von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und der Herr Jesus sagt es in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, der kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Und der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Aber Satan, der beraubt Millionen, Milliarden, Billionen von Menschen die ewige Herrlichkeit bei Gott, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Mit ihnen wird er in Ewigkeit die Gottesferne, ja die Hölle teilen. Und das unter Pein und furchtbaren Qualen. Und denken wir nur an diese religiöse, fromme Verführung des Teufels heute, wo selbst in die christlichen Kirchen Lehren von Dämonen eingezogen sind. Ja, man redet den Menschen ein, dass sie vielleicht über Sakramente oder über gute Werke in den Himmel kommen könnten. Oder anderen wird der Blick verschlossen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, streng dich an und tu was. Oder es ist nur der alttestamentliche Gott, der sogenannte Jehova, wo wir ohnehin Jahwe darin sehen. Furchtbar, was heute alles kursiert. Und die Menschen strengen sich an und fallen auf Satans Trugschlüsse herein. Schon als Jesus auf Erden war, hatten sich die religiösen Menschen ja auch auf Gott berufen. Wir glauben an Gott. Ja, und wir berufen uns auf Mose und auf Abraham. Doch was musste der Herr Jesus zu seinen Zeitgenossen sagen? Wer ist denn euer Vater? Ihr meint Gott zu kennen, aber wenn ihr Gott kennen würdet, dann würdet ihr mir glauben. Und er sagt zu seinen Zeitgenossen, euer Vater, der ist der Teufel. Der ist ein Lügner von Anfang an. Solches richtet der Teufel an. Man kann noch so fromm leben wollen und noch so viele Gebote Gottes befolgen wollen und doch in die Hölle gehen, vom Teufel verführt sein. Wir kommen wieder zu diesem Kampf im Himmel zu sprechen und ich komme gleich zum Ende. Der Teufel und seine Engel siegten nicht, heißt es hier. Und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. Und so wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ab diesem Zeitpunkt sind die himmlischen Regionen wieder völlig gereinigt. Schön. Und der Himmel freut sich über diesen Augenblick. Vers 12 lesen wir, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnet. Ja, das wird Freude sein, wenn der Satan überhaupt keinen Zutritt mehr hat zu Gott. Doch auf der anderen Seite sehen wir jetzt die Erdenbewohner. Die können keine Freude mehr haben. Für die Erdenbewohner und auch für Israel wird es eine sehr, sehr schlimme Zeit sein. Gerade auch für Israel, wenn sich alle Nationen gegen Israel aufmachen. Und wir lesen auch, dass auch Israel fliehen muss. Die Leute aus Israel, die nicht auf ihn hereinfallen, auf den Teufel und seinen Antichristen. Aber in 12b kommt uns hier diese Warnung, wehe der Erde und dem Meere. Denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wie viel Zeit hat er denn noch zu diesem Zeitpunkt an? 3,5 Jahre, mehr nicht mehr. Und dann ist Schluss. Wir können so dankbar sein, dass unser Herr Jesus für uns, die wir an ihn glauben, diese Machtverhältnisse geklärt hat. Doch bleibt für uns heute die Frage, in der wir noch inmitten dieser Zeit und Welt leben, ob wir wirklich im Alltag diesen bösen Anschlägen des Teufels widerstehen können. Ob wir im Licht leben können mit Gott. Ob wir mit der ganzen Waffenrüstung Gottes auch gewappnet sind. Und liebe Freunde und Geschwister, unsere einzige Chance, den geistlichen Kampf inmitten dieser Welt zu bestehen und uns vor Gott zu bewähren, das ist das Festhalten an seinem Wort. Hier müssen wir zu Hause sein. Und auch wir als Geschwister, dass wir uns einander tragen, dass wir die Verantwortung füreinander sehen. Einander ermahnen, einander ermutigen, füreinander da sind. Wenn ich nicht in der Gemeinde bin, dann kann ich niemanden ermutigen. Dann kann ich auch von niemanden ein Trost sein. Da kann ich auch nicht dem anderen helfen, im Glaubensleben vorwärts zu kommen. Wenn uns andere Dinge wichtiger sind, dann müssen wir andere Dinge tun. Aber dann wird Gott seinen Segen nicht darauf legen. Einander tragen in der Gemeinde. Und was ist noch wichtig? Ein beständiges Verbundensein haben. Ständig verbunden sein mit dem Herrn Jesus. Ein beständiges Verbundensein mit dem Herrn Jesus pflegen. Möge er es uns schenken, dass wir uns nicht selbst betrügen. Das Leben ist so schnell vorbei. Sondern dass der Herr Freude in uns haben kann, dass wir geistig wachsen, dass wir uns bewähren, noch in dieser Weltzeit. Und in seinem Sieg leben und ihn proklamieren, auch inmitten dieser Weltzeit. Möge er es uns schenken, dass wir ihm Freude bereiten. Amen. Ich Ich würde gerne mit uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns immer wieder aufs Neue aufzeigst, dass wir hier nicht in einer neutralen Zone leben. Ja, dass uns dein Wort immer wieder aufklärt, auch wie es aussieht, während wir sind erschrocken, was der Teufel alles in Bewegung setzt in dieser Welt und wo auch wir so manches Mal auf seine böse List hereinfallen, auf seine Verführungskünste, auf seine Taktiken. Hilf uns, Herr, immer wieder einen klaren und scharfsinnigen Blick zu haben, damit wir nicht hereinfallen auf diese bösen Dinge, die der Teufel anrichten möchte. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns bewahrst. Wir möchten füreinander beten, auch für alle, die heute nicht gekommen sind. Wir wissen, dass auch Satan auch Geschwister aufhalten kann, dass sie nicht in die Gemeinde kommen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass jeder erkennt, dass es nicht zuerst um Gemeinde geht, sondern dass es darum geht, die Verantwortung vor dir wahrzunehmen, um diesen geistlichen Kampf zu bestehen. Aber auch, Herr, dass wir die Verantwortung füreinander sehen. Wir möchten dafür beten und dich um Gnade bitten, dass du uns heute auch weiterhin segnest und begleitest, auch die kommende Woche. Bitten dich, Herr, dass du dich verherrlichst, bei jedem Einzelnen von uns den Aufblick und die Verbundenheit zu dir schenkst. Wir preisen dich darüber. Amen.